How can you stop loving me?
Nur wegen der Zeit über so buntes Häschen zum Rumstrollchen.
Auch wenn das nur eine fiktive Bandanzeige von Mark Spoon war, beschreibt ihn das doch ziemlich genau.
Die zwei Beziehungsseiten der Techno-Legende.
Teddybär und Frauenjäger.
Ich bin Anne Karolczak, alias Pretty Pink.
Und ich bin Felix Leibelt.
Ihr hört Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.
Folge 4 von 5.
Er kriegt sie alle, Markus und die Frauen.
Da ich ja Spanisch bin, habe ich dann immer gesagt, Marco Cuchara aus Gag. Weil Markus Löffel, Mark Spoon, Marco Cuchara.
Das ist ja jetzt schon sein zweiter Künstlername.
Stimmt.
Süßer Kosename.
Ja, da war schon eine Anziehung. Ich mochte ihn. Er war auch ein sehr schlauer, intelligenter Mensch. Also er wusste über alles Bescheid. Er war sehr belesen. Er war so schlagfertig. Und das hat mich auch immer sehr beeindruckt.
Das ist Patricia Leuthold, genannt Patzi. Sie war mit Markus zusammen.
Patricia, so wie ich sie sehe, eine sehr attraktive Frau. Auf dem Bild, was ich vor Augen habe, hat sie mittellanges braunes Haar.
Und sie hat mir mit Leidenschaft von Markus erzählt.
Seine Schlagfertigkeit und witzig und Humor. Also er war nicht so gerade mein Typ, aber das war dann nicht so wichtig. Also das ganze Paket war schön.
Dabei ist Mark Spoon äußerlich vielleicht nicht so das männliche Schönheitsideal. Kein Typ, den Frauen direkt attraktiv finden.
Ja, für mich war er ein bisschen zu dick. Aber er hatte einen Charme, ein süßes Gesicht. Und ja, ich habe mich wohlgefühlt bei ihm. Er war wie so ein Teddybär. Man konnte sich richtig bei ihm reinkuscheln.
Mark Spoon, der riesige Teddybär. Und daneben die zierliche Patsy.
Sie hat auch immer einen so Beschützerinstinkt gehabt.
Sagt seine beste Freundin Tamara. Er hat sich gekümmert.
Na, wenn man irgendwo dann war, dann hat er nach einem geguckt. Und der war ein unheimlicher Charmeur. Und auch wenn man jetzt nicht so auf seine Anmache angegangen ist, war man trotzdem in seinem Herzen. Ich meine, der hat auch immer gut gerochen. Ich habe heute noch, Vertivé war sein Parfüm. Und war immer wahnsinnig gepflegt und immer 100%. Ich meine, er hatte zwar eine Zahnlücke, das hat er nie machen lassen, aber er war top gepflegt. Ich habe selten so einen gepflegten Mann gesehen, also wirklich.
Ich habe selten so einen gepflegten Mann gesehen. Das war ein Statement.
Er ist immer zur Maniküre und Pediküre gegangen und hat sich die Haare wachsen lassen. Also seine Glatze war auch immer poliert. Also der war immer sehr gepflegt. Gepflegter Mann, auf jeden Fall.
Also ein gepflegter Mann, der Markus, der manchmal auch sehr modeaffin war.
Das hätte ich auf den ersten Blick jetzt gar nicht so gedacht, wenn man so an die Pressebilder denkt. Da sieht man dann einen großen maskulinen Mann, so ein bisschen Meister Propper-mäßig.
Ja, sieht man meistens. Es gibt aber auch ein paar andere Fotos von ihm, auf denen er dann Anzüge trägt. Da kann man sich dann schon eher vorstellen. Wir können zusammenfassen, Markus kommt gut bei den Frauen an, aber Treue ist nicht gerade seine Stärke.
Nee. Überhaupt nicht. Also zu der Zeit, wo er mich auch angemacht hat, da war er eigentlich noch mit der Stella zusammen. Und das wusste ich am Anfang nicht. Und ich habe auch ein bisschen Ärger mit ihr gekriegt, deswegen. Ja, und dann auch in der Zeit, wo er mit mir war, hörte ich dann auch von anderen Affären und Sachen. Aber mein Gott, das war eine wilde Zeit. Wir haben viel gefeiert und haben das alles nicht so eng gesehen und deswegen zusammen, nicht zusammen, das haben wir gar nicht nie besprochen. Das hat sich einfach nur ergeben und wir haben den Moment gelebt und den genossen.
Das hört sich für mich total nach Hippie-Zeiten an. Da war ja auch immer alles so locker. Und muss man natürlich wollen. Für mich wäre das eine schwierige Ausgangssituation. Sieht man ja dann, glaube ich, auch an Stella.
Ja, Patricia hat das locker genommen. Bei Stella war das eben anders, genau. Und Stella ist ja die Frau, der er sogar einen Song gewidmet hat. Und das war auch sein erster Hit.
Stella, ein kleiner Hommage an meine Ex-Freundin. Der Name hat die Blatt aber erst gekriegt, nachdem sie fertig war. Die war dann irgendwie so strange, wie die Stella war die eigentlich. Aber irgendwo war sie auch sehr süß und sehr schön, die Platte. Und deswegen haben wir einfach Stella genannt. Wo er auch so einen Stress gab mit seiner Ollen, die hieß Andrea, aber eine Platte Andrea zu nennen, ist ja scheiße.
Die Olle, das klingt ganz schön hart. Ziemlich macho-mäßig. Ich hätte das ja nicht so toll gefunden, wenn mich mein Freund bei Viva so genannt hätte.
Ja, kann ich verstehen. Jedenfalls heißt der Song Stella. Und Fun Fact, Cem Elmar nennt seine Tochter später auch Stella. Und die Geschichte mit Markus und seiner Stella ist wohl doch etwas ernster. Sie ist eine sehr wichtige Frau in seinem Leben. Das haben mir alle seine Freunde erzählt. Heiraten will er dann kurz vor seinem Tod, aber eine andere Frau. darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Anne, hast du schon mal einen Song nach einem Partner benannt?
Bisher noch nicht. Meine Songs, die drehen sich alle um das Thema Natur. Das ist so mein Projektthema. Und es gibt aber natürlich viele Künstler, die über Opas und Omas schreiben, über Mütter, über Freundinnen, über Ex-Freunde. Das ist natürlich ein tolles Thema. Das Thema Liebe spielt ja überall mit und auch wirklich eine schöne Geste.
Bei Markus war das aber jetzt auch so, er hatte auch eine andere spezielle Art, Menschen zu zeigen, dass er sie mag. Er hat ihnen gerne Streiche gespielt. Davon bleiben auch seine Freunde nicht verschont. Matthias Martinsson, sein Ex-Chef bei Logic Records, hat da eine sehr besondere Story miterlebt in einem gemeinsamen Urlaub auf Ibiza.
Wir waren so 10, 12 Freunde und Freundinnen dabei. Und wir hatten ein relativ großes Haus. Und da waren so zwei Treppen, die nach oben führten in so zwei Schlaftrakts. Und das war seinerzeit, waren wir mit der Stella zusammen. Und ein anderer Freund mit seiner Freundin. Und da hat er uns gesagt, passt mal auf, Freunde, jetzt wird's gut. Ja, und da kam die Stella raus und hatte ein wunderschönes Kleid an, ging so die Treppe runter. Und dann ging fast zeitgleich auf der anderen Seite die Tür auf und kam die andere Freundin von dem Freund und hatte dasselbe Kleid an. Identisches selbe Kleid, ja. Und die beiden sehen sich, gucken natürlich Höchststrafe, ja. Krisch und zack, wieder abgerauscht. Und Markus hat sich weggeschmissen. Da hat er es echt geschafft. Da hat er, wusste, wie die eine, dass die so das Kleid dabei hat. Dann hat er seiner Freundin dasselbe Kleid gekauft. Dann hat er es so geschafft zu timen. Wirklich, die sind beide parallel aus den Türen rausgekommen. Wir haben uns weggeschmissen. Ja? Und der hat sich also so viel Mühe für diesen Gag gemacht. Ja?
Also ich finde, das ist schon ein sehr extravaganter Streich. Aber ich glaube, ich hätte das locker genommen. Ich hätte mich auch gar nicht nochmal umgezogen, nur um da nochmal einen reinzudrücken.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass das nicht alle so locker genommen hätten. Aber was man zu Markus auch sagen muss, er kann sehr spendabel und aufmerksam sein.
Allein seine Geschenke waren immer, da ließ sich immer was einfallen, wo ich immer so, wow, toll, das hast du dir aber gut überlegt. So einen guten Geschmack. Er wusste, dass ich Frida Kahlo mag, also hat er sich die Mühe gegeben, mir ein großes Bilderbuch von Frida Kahlo. Dann hat er mir mal ein ganz tolles Lederkleidchen geschenkt. Das habe ich bis heute noch. Also ja, Parfüms hat er mir auch immer, die schönsten, tollsten Parfüms. Also ein Hippie-Kleid aus Ibiza. Ja, also, er hat sich immer so was einfallen lassen, womit er mir eine Freude machen konnte.
Markus ist also ein sehr großzügiger Mensch, der gerne Geschenke macht. Aber seine Geschenke sind nicht immer ohne Hintergedanken. Sein Fahrer Fedi findet mal eine Gucci-Tüte in Markus' Wohnung.
Ich habe dann auch mal reingeguckt. Ich so, das ist jetzt Unterwäsche, die dir jetzt nicht passt. Ja, Slip und BH und geil. Und ich so, ja, aber für wen? Ah ja, wenn ich mal jemanden kennenlerne, die nett ist und so, dann hat sie was davon.
Und Markus kann sehr hartnäckig sein, wenn er eine Frau erobern will. Eine skurrile Geschichte dazu hat mir Jamel Ma erzählt. Einmal hat es Markus eine Redakteurin von Viva angetan. Erst überhäuft er sie mit Blumen, das beeindruckt sie aber nicht. Doch ein Mark Spoon gibt nicht so schnell auf. Er engagiert einen Tänzer, der auch noch ein Liebesständchen für die Angebetete singt.
Ich glaube, mit dem Tänzer und mit diesen Blumen, das war, glaube ich, ein bisschen peinlich alles. Dann stand auf einmal so ein Tänzer, der dann irgendwie was gesungen hat im Foyer von Viva und niemand wusste eigentlich, was dieser Kerl da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass das, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen ist.
Er hat ja wirklich jede tolle Frau in Frankfurt rumgekriegt. Jede. Nur leider ist irgendwie keine bei ihm geblieben. Ich meine, er war halt auch ja so, wie er war.
Das erzählt Tamara Battaglia, die beste Freundin von Markus. Und Iris Hightower, 1,96 Meter große Türsteherin im legendären Dorian Gray, erinnert sich in diesem Zusammenhang an eine sehr besondere Begegnung.
Ich bin mal rein ins Gray im Bistro und dann saßen halt wirklich die drei oder vier Mädels, mit denen alle zu derselben Zeit was hatte, saßen da und tranken Kaffee. Also das fand ich phänomenal. Das kann auch wirklich echt nur der Löffel. Auf jeden Fall, ein gutes Management gemacht, ja, muss man schon sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht voneinander wussten, ja. Das waren ja keine dummen Weiber, absolut nicht.
Treue ist also definitiv nicht Markus' Ding gewesen. Aber umgekehrt konnte er sehr eifersüchtig sein, erinnert sich Patzi.
Ja, ich war auf der Tanzfläche in Amsterdam. Da hat er aufgelegt. Und als ich am Tanzen war, Da hat er eine leere Red Bull oder irgendeine Dose, den Typ, mit dem ich am Tanzen war, auf den Kopf geschmissen. Vom DJ-Pult aus.
Eine Mark Spoon kommt man wohl besser nicht in die Quere. Aber wenn man die Red Bull-Geschichte, auch wenn sie assi ist, vielleicht noch ganz lustig finden kann, die Eifersucht ist schon häufiger ein echtes Problem. Das hat sein Fahrer Fedi mitbekommen.
Markus war halt so eifersüchtig und war schon krankhaft, ja. Der war immer genervt, das hat er auch immer im Auto gesagt, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Bin heute nicht gut drauf, die Alte, das und dies. Also himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt zum Teil. Er hat alles gemacht, Malediven, Thailand, Bali, Ibiza, die krassesten Häuser gemietet und. Der Frau alles gegeben, Kleider, Schmuck und sonstiges. Aber dann auf der anderen Seite wieder das Eifersüchtige und das Besitzergreifende, bis die Frau ja, geheult hat, ja. Oder sich dann irgendwann getrennt hat.
Fedi hat in seinen Jahren als Chauffeur so einiges mitbekommen von Markus' Frauengeschichten. Auch, dass er beim Auflegen gern mal für ein paar Minuten Backstage verschwindet.
Ja, da hat er eine lange Platte aufgelegt und ist dann vielleicht mal um die Ecke und hat sich mit einer Dame unterhalten. Aber irgendwann ist die Platte dann auch mal ausgelaufen und dann kam er immer noch nicht zurück. Und dann kam schon mal vor, dass ich irgendeine Platte aus dem Plattenkoffer gezogen habe. Mein Gott, das ist ein Rodec, das ist ein Mixer. Da weiß ich, der Regler ist oben, der rechts muss nach links, linke Platte muss drauf. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ja. Dann habe ich einfach eine andere Platte aufgelegt. Und dann kam er und sagt, danke, gut gemacht.
Moment, ich frage nach, ob ich das richtig verstanden habe. Mark Spoon hat sich also während eines Sets Backstage mit Groupies vergnügt?
Ja, selbstverständlich. Also Groupies gibt es heute immer noch und das wird es, glaube ich, auch die nächsten hunderte von Jahren noch geben, dass man dann auch, wenn das als Künstler oder wie er, auch mal das nimmt, wenn es ihm angeboten wird. Ja.
Es gibt ja Gerüchte, dass ein Groupie bei ihm, während er aufgelegt hat, direkt unterm DJ-Pult zur Sache gekommen ist.
Das habe ich auch gehört, aber habe es nie mitgekriegt.
Wenn du das alles so hörst, Anne, was hast du für einen Eindruck von Markus' Umgang mit Frauen?
Ja, die Geschichten sind ja alle so gegensätzlich. Einerseits einfühlsam, aufmerksam, andererseits narzisstisch, eifersüchtig. Ich meine, da gibt es ja so einen schönen Spruch, was ich denke und tue, traue ich auch anderen zu. Ja, eine schwierige Sache. Ich sag mal so, als DJ hat man natürlich auch viel mehr Reize. Es sind ja, ja super viele Leute, auch verschiedene Leute. Man lernt jedes Wochenende neue Frauen kennen, neue Männer kennen. Und ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Na gut, und Groupies sind ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Hast du denn auch Groupies?
Ich glaube, die Hemmschwelle für Frauen ist da nicht so hoch gegenüber Männern. Also das ist bei weiblichen DJs anders, weil man natürlich irgendwie emanzipierter wirkt. Man wirkt irgendwie so ein bisschen höher gestellt. Ein Mann würde sich da, glaube ich, nie trauen, einen da groß anzusprechen. Also ich hatte es wenig in meiner Karriere und ich bin ja nun lange dabei. Und ich muss sagen, bis auf einen sehr alkoholisierten, der geschrien hat, ich will dich heiraten, ist da nicht viel
tolles
passiert.
Tolles Kompliment.
Ja, super. Ne? Habe ich gleich gesagt, ja, komm, machen wir gleich. Nee. Aber da ist da nicht so viel passiert. Und ich glaube, da sind Frauen anders. Also die möchten halt hinterm DJ-Pult stehen und von den männlichen DJs quasi eingeladen werden und genießen das dann halt auch. Ne?
Ja, und viele DJs genießen das dann auch, dass sie die Frauen um sich rum haben.
Das
ne?
kann ich mir vorstellen, ja.
Zurück zu Markus. Vorsichtig gesagt, sein Lebenswandel steht einer festen und dauerhaften Partnerschaft im Weg. Viele Affären, immer Action, ständig on the road, immer Vollgas. Und oft ist er nicht gut drauf, erinnert sich sein Fahrer Fedi.
Entweder hat er mit irgendeiner alten Stress gehabt oder hat Magenschmerzen gehabt. Er hat ja Talzit-Tabletten gefuttert, wie wir Smarties. Ja, dann der Konsum von anderen Substanzen noch kommt dazu. Dann wurde ja auch dann immer Jägermeister und Unterberg und Fernet Menta, Fernet Branca getrunken. Und es gibt viele Künstler, DJs, die das machen. Aber die gehen auch mal ein paar Wochen in eine Ayurveda-Klinik und lassen sich, glaube ich, mal komplett das Blut durchspülen und sind dann auch mal Abstinenz ein paar Wochen, Monate.
Mal eine Weile Auszeit vom exzessiven DJ-Leben. Klingt sehr sinnvoll. Zu einer Ayurveda-Kur hat Fedi den Markus tatsächlich auch mal hingefahren. Und nicht nur ihn, auch seinen DJ-Kollegen Sven Fed.
Und der Fed hat das komplett mega durchgezogen. Also ich habe den dann wieder abgeholt nach 12 Nächten und er war ein ganz anderer Mensch. Bei Markus war das so, der hat sich dann erstmal im Vorfeld einen Fernseher auf das Zimmer bestellt. Es war eine Ayurveda-Klinik, da heißt es eigentlich nur Lassi trinken und Öl, Zeug und rein und Einläufe. Markus erstmal in die Tanke gefahren, sich eingedeckt mit Zeug und hat sich nach 4-5 Tagen wieder abholen lassen. Der konnte gewisse Sachen nicht durchziehen. Dann hat dann ein sehr, sehr exzessives Leben geführt. Und andere Künstler oder DJs, die haben gesagt, so, jetzt ist mal Schluss für ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich muss jetzt mal wieder runterkommen. und haben einfach von Oktober bis Januar einfach mal nichts gemacht. Also haben aufgelegt, sind ihrem Beruf nachgekommen, aber haben dann nicht exzessiv gelebt.
Einfach mal 3 Monate Pause machen vom Rockstar-Leben, das ist nichts für Mark Spoon. Kriegt er nicht hin. Passt halt auch so gar nicht zu seinem Selbstverständnis. Hey Joe,
where you going with that gun of yours? Nee, ich werde nicht alt. Ich werde nicht alt.
Das hat er häufiger zu seiner Ex-Freundin Patsy gesagt.
Nach dem Motto, ich werde auch früh sterben. Also gebe ich's mir. Ich bin so wie mein Star hier. Er hatte in seinem Loft ein großes Bild von Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix ist Mitglied vom Club 27. Das ist die Bezeichnung für eine Reihe von bekannten Musikern, die alle mit 27 gestorben sind. Dazu gehören neben Jimi Hendrix auch Jim Morrison von The Doors, Janis Joplin oder Kurt Cobain von Nirvana.
Und meinte, alle sind mit 27 gestorben. Ich weiß nicht, warum ich hier noch bin.
Und daran wird er auch immer wieder erinnert in seiner Wohnung, durch das große Bild von Jimi Hendrix über der Couch.
Das ist ein geiler Musiker gewesen, ja. Und ich finde halt auch, dass das Bild geil in meine Wohnung passt. Das ist vielleicht der Beweggrund, warum es da hängt. Aber ich finde den auch geil. Ich meine, ich würde mir jetzt nicht irgendeinen Lutscher dahin hängen, ja. Jimmy ist schon ein lässiger Hund gewesen, ja.
Und er möchte auch so ein cooler Hund sein, wie der Jimmy einer war. Und dann gibt es noch diese eine besondere Gemeinsamkeit. Kann doch kein Zufall sein.
Hat am selben Tag Geburtstag, wie ich, ist eine Stunde nach mir geboren. Bruce Lee auch. 3 coole Leute schon mal.
Das sagt Mark Spoon mit einem leichten Grinsen auf den Lippen in einem Interview mit Viva. Und mit Bruce Lee hat er auch einiges gemeinsam, so in Sachen Kampfkunst. Dazu passt die Spoon-Story, die mir sein Manager Matthias Grein erzählt hat. Passiert auf der Toilette in einem Frankfurter Club.
Irgendwann stehen wir am Pissoir und ich höre so im Hintergrund, ey, ist das nicht irgendwie der Mark Spoon? Der andere, ja, das ist der Mark Spoon. Boah, das ist doch der DJ, der fette DJ. Mensch, der ist ja noch fetter irgendwie als gedacht und so. Also richtig auf Krakeel aus. Die haben ihn wirklich provoziert. Und da habe ich schon gemerkt, wie bei ihm der Hals schwillt. Und da habe ich gesagt, Markus, ruhig, ruhig. Und er hat sich die Hose zugemacht und hat sich rumgedreht und es hat zack, zack, zack gemacht. Er war so schnell. Ich glaube, dem einen hat er eine Backpfeife gegeben, da ist der umgefallen. Den anderen hat er irgendwie gegen die Karren gehauen. Und ganz schnell hat der eine aus der Nase geblutet und der andere lag auf dem Boden. Und es ging so schnell, dass ich gar nicht gucken konnte. Und dann habe ich zu Markus gesagt, ja und jetzt? Und dann guckt er mich so ganz groß an und grinst von links nach rechts und sagt, Hände waschen!
Ja, Hände waschen ist wichtig und Gewalt ist blöd, klar. Aber das war schon in Folge 2 Thema. Gewalt ist für Markus von Anfang an ein Mittel, um Konflikte zu lösen.
Die Story erinnert mich auch gleich an diese Schulhofszene von Folge 2. Die Geschichte klingt eigentlich wirklich wie aus so einem Bruce Lee-Film.
Ja, oder einem Bud Spencer-Film. Bei Mark Spoon gab es häufiger aufs Maul oder er hat eine abbekommen. Mal so, mal so. Hauptsache immer in Bewegung.
Also Erholungsurlaub mit Mark Spoon würde man jetzt nicht buchen. So viel kann man klar sagen.
Von den gemeinsamen Urlauben erzählen seine Freunde lustige Stories. Die Zeit mit ihm war alles andere als langweilig. Aber auch im Urlaub ist Mark Spoon rastlos. Einfach mal nur chillen mit ihm, meint Markus Hollmann, sein Freund aus Berlin, sei schwierig gewesen.
Also man kann nicht auch mal nur einen Nachmittag oder einen Abend ruhig verbringen. Das funktioniert nicht. Da muss entweder ein Spaß angezettelt werden oder eine Provokation oder irgendwas fällt ihm immer dazu ein, um Amplituden, also Ausschläge zu erzeugen, in welche Richtung auch immer. Also ich würde ihn als unrastigen Amplitudenjäger bezeichnen. Er brauchte immer die nächste Herausforderung mit der nächsten großen Amplitude, idealerweise auch vor Publikum, also seine Freunde dabei, also Leute, mit denen er das teilen kann. Aber das war immer sein Ziel.
Markus braucht die Show und die Aufmerksamkeit. Das ist einerseits natürlich unterhaltsam, aber immer auf der Überholspur. Das stelle ich mir auch für seine Freundinnen und Freunde manchmal anstrengend vor.
Also in den Phasen, wo er tatsächlich wirklich links blinkend auch vom Erfolg getrieben durch das Leben gebraust ist, da war das zum Teil auch anstrengend. Das war natürlich auch kurzweilig und interessant, aber auf Dauer war es natürlich auch anstrengend.
Woher kommt diese Rastlosigkeit in Mark Spoons Leben? Das frage ich seinen Freund Markus Hollmann.
Ich habe die Ursprünge immer eher in seiner Kindheit gesehen und in seiner Entwicklung. Und es war immer ein Streben nach Anerkennung gewesen bei ihm. Und das hat diese zusätzlichen Energiereserven freigemacht, ganz egal in welcher Lebenssituation.
Dieses Streben nach Anerkennung ist ein echtes Motiv, das sich durch sein ganzes Leben durchzieht.
Und was ist dein Antrieb?
Ich glaube, es ist auch schon so ein bisschen die Anerkennung, das Adrenalin, was frei wird, wenn die Fans dir zujubeln, nach deiner Musik tanzen.
Man findet es geil, und, oder? Und dann will man es immer wieder, sind wir doch mal
genau,
ehrlich.
Genau, das ist wie eine kleine Droge.
Ja, ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen, die nie auf einer Bühne standen vor so vielen Leuten, was das für ein krasser Energieaustausch ist und was das in dem Moment mit dir macht. Ne?
Deswegen, und man wird süchtig und da kann man auch einfach nicht mehr aufhören.
Der Markus hatte eine unwahrscheinliche Sehnsucht, erfolgreich zu sein und aber auch eine Sehnsucht nach einer Familie, ne? Weil er die ja wahrscheinlich selber nie hatte.
So erlebt es die beste Freundin von Max Boon, Tamara Battaglia.
Sein größter Wunsch war, glaube ich, eine Familie mit Kindern. Und deswegen war er auch so gerne bei mir dann, weil da war mein Sohn, da gab es immer was Warmes zu essen auf dem Herd. So, das war für ihn wie Familie.
Und mit der Familie ist es wie mit seinen guten Freunden. Markus kümmert sich und ist total spendabel.
Meinem Sohn wurde mal, 20 Jahre her, hatte der so ein Nintendo neu gekriegt. Und dann wurde ihm das von einem anderen Jungen geklaut. Und dann haben wir irgendwie den Markus angerufen. Und dann ist der los und hat direkt neues Nintendo gekauft. Aber noch ein größeres, besseres, schnelleres und 10 Spiele. Weißt du, so war der.
Wie lieb und großzügig von Onkel Markus. Und auch wenn sonst sein Einsatz bei Tamara und ihren Kindern gefragt ist, gibt er alles.
Ich weiß noch, wo der ganz klein war. Da war er 2, dann ist er immer abgehauen. Fasching, Faschingszug. Und dann war er auf einmal weg. Dann habe ich auch noch einen Markus angerufen. Dann kam, da hat der alle angerufen. Hells Angels, Polizei, Feuerwehr, alle angerufen. Hat einen also der war einfach so, ne, bis das Kind wieder da war. Also ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Deswegen fehlt er auch sehr als Freund. Ne? Deswegen ist er auch immer noch so präsent. Es ist schon verrückt.
Markus' enge Freunde müssen aber auch immer wieder für ihn gerade stehen. Zum Beispiel, wenn Markus in den Clubs nicht richtig abliefert. Und das passiert immer häufiger. Seine Disziplin ist nicht die beste, milde formuliert. Und wenn er mal wieder keinen Bock hat, versucht sein Fahrer Fedi den Ärger abzufedern.
Im Auto oder vor Ort in dem Club, wie oft habe ich mich auch entschuldigt beim Veranstalter. Sorry, aber der hat Magengeschwür oder die Freundin hat fast Schluss gemacht. Der ist halt nicht so gut drauf, aber Hauptsache wir sind hier und die Gäste sehen ihren Star-DJ.
Wenn Markus miese Laune hat, macht er daraus keinen Hehl.
Der hat auch manchmal, wenn einer ein Autogramm wollte, hat er einen Penis drauf gemalt. Ja? Oder die kamen mit irgendeinem Magazin oder Foto und dann war da noch andere drauf. Oder dann hat er einfach die anderen Namen weggekritzelt und hat seinen Namen daneben geschrieben. Oder er hat dann irgendwie das Foto die Hälfte weggerissen, weil ein anderer DJ drauf war, den er nicht mochte. Und hat dann demjenigen das unterschrieben und hat es ihm zurückgegeben. Immer einen on top.
Max Boon wird immer unberechenbarer. Wie bei einem Überraschungsei, bei dem man nie weiß, was drin ist.
Ja, es war alles extrem stimmungsabhängig. Also, wenn man jetzt Professionalität gleichsetzt mit, dass man, egal wie man drauf ist, immer noch, sagen wir mal, gewisse Basics abruft, dann muss man sagen, da war der Löffel völlig unprofessionell. Du hast bei ihm sofort gemerkt, wenn ihm irgendwie die Laus über die Leber gelaufen ist, da hat er dann einfach, hat man gemerkt, keinen Bock gehabt. Da hat er einfach Platte gespielt, reinlaufen lassen, rauslaufen lassen. Das gab's halt auch. Aber es war auf jeden Fall nie belanglos. Es war immer ganz klar er, der da auch musikalisch zum Vorschein kam. Von den fantastischen Sets, wenn er dabei war, wenn er motiviert war, bis hin zu den Momenten, wo er vielleicht keine Lust hatte oder so.
Ja gut, das könnte man sich, glaube ich, heute nicht mehr leisten. Also weil es so viele DJs gibt, da schlecht abzuliefern. Also ich glaube, heute muss man echt darauf achten, richtig gut zu performen, weil sonst ist man auch ganz schnell weg vom Fenster. It's time
to burn. Seine Launen schaden ihm erstmal nicht. Max Boon feiert weiter als Musiker große Erfolge. Ein Jahr nach einem neuen Jam & Spoon Album kommt er 1998 mit seinem Partner Jam Elmar direkt mit einem weiteren Projekt ums Eck. Es heißt Storm.
Weil wir einfach mal was machen wollten, was unbelastet ist von dem Ding, Jam & Spoon, einfach mal die Leute reagieren lassen wollten auf Musik. Also einfach nur Musik, Music speaks for itself.
Und mit dem neuen Album läuft auch wieder die Promomaschine an. Max Boon und Jam Elmar müssen wieder jede Menge Interviews geben. Doch Interviews mit Max Boon sind für die Moderatoren, vor allem für die Moderatorinnen, eine echte Herausforderung.
Markus und ich, wir sitzen bei Viva und sind im Interview mit irgendeinem Teenie oder so ein süßes Mädel, die hat uns interviewt. Markus natürlich wieder seine Sprüche, er hat ja meistens immer geredet, ich bin kaum dazwischen gekommen und ja, dann hat er natürlich so seine Sprüche abgefeuert und das war alles so eng da in diesem Studio. Also wir saßen so mehr oder weniger im Publikum und hinter uns saßen welche wie so im aktuellen Sportstudio so ein bisschen versetzt nach oben. Und irgendwie war da wohl irgendwie so ein etwas unruhiger Teenie hinter ihm. Der hat immer eben die Knie so ein bisschen in den Rücken gebohrt und meinte, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst damit, dann gibt's was. Und wer den Markus kennt, der lacht da natürlich drüber. Aber da war auf einmal eine Eiseskälte in diesem Studio. Alle waren völlig schockiert. Es war ja auch live, ja. Und dann hieß es, ja, wir hätten uns so daneben benommen bei dem Interview. Markus ist jetzt persona non grata dort. Und dann tatsächlich das nächste Interview bei Viva, da war ich alleine da. Markus wurde nicht eingeladen. Das musste ich alleine machen, die Promo.
Dass er die ein oder andere Moderatorin verärgert hat bei seinen Interviews, das ist kein Einzelfall gewesen, sagt auch sein Fahrer Fedi.
Der hat genervt und hat halt immer Sprüche gebracht, auf die Moderatorin keinen Bock hatte. Willst du jetzt der mega krasse Bad Boy sein? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das hat er bis zum Schluss, glaube ich, nicht verstanden, beziehungsweise die letzten Jahre hat er es, glaube ich, dann irgendwann gemerkt, dass er Fehler gemacht hätte und anders agieren hätte müssen.
Aber ich glaube, manchmal war das auch wieder dieses Schutzschild. Ich mache hier einen auf Rock'n'Roll-Star, weil ich eigentlich gar nicht so sicher bin, gerade bei diesem Interview. Das hat mir Tamara Battaglia auch bestätigt.
Natürlich wollten die Leute genau diesen Markus haben. Und ich glaube auch, dass wenn er auf Interviews manchmal so cool rüberkommt, dass er auch, glaube ich, immer sehr aufgeregt war. Ich glaube, dass er immer ein bisschen Lampenfieber hatte und Aufregung.
Mark Spoon ist der Mann mit den zwei Gesichtern. Das eine ist das Auftreten nach außen, oft laut, brollig und provokant. Viele Freunde von Mark Spoon betonen aber immer wieder, was für ein lustiger, lieber und sanfter Mensch er auch ist.
Ich glaube einfach, das war ein sehr krasser, großer Teddybär mit einem ganz, ganz lieben Herzen.
Das sind die Worte von seinem Freund, Star-DJ Paul von Dyk. Aber von dieser Seite bekommt die Öffentlichkeit leider eher weniger mit.
Viele Leute haben den Löffel als solches nie kennengelernt. Und ich mache auch immer den Unterschied zwischen Spoon und Löffel. Und es gibt bestimmt ganz viele Leute, die haben eben nur den Spoon kennengelernt als einen nicht sehr liebenswerten Mitmenschen. Die anderen haben halt den sehr liebenswerten Löffel kennengelernt.
Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Für seine Freundinnen und Freunde der großzügige Kümmerer Markus Löffel und auf der Bühne Mark Spoon, der Superstar-DJ mit Arschlochfaktor.
Mark Spoon war letztendlich ja, seine Kunstfigur, mit der er versucht hat, sich selbst zu schützen. Ich weiß nicht, was in seinem Leben alles so passiert ist mit ihm, was ihm einfach eine riesengroße Mauer hat um sich herum bauen lassen. Aber das ist zumindest meine Wahrnehmung. Das war eben auch ein Stück weit ein Selbstschutz, um nicht weiter verletzt zu werden, um nicht nochmal verletzt zu werden.
Und diese dicke Mauer namens Mark Spoon ist für jeden erstmal die Hürde, die man überwinden muss, wenn man den Markus Löffel dahinter kennenlernen will.
Und die hat er zunächst einfach erstmal aufprallen lassen auf jede Form von Interaktion. Und wenn man dann eben einfach mit einer Keule zurückgeballert hat, dann war die Mauer weg und dann hat man eben auch den großen lieben Teddybär kennenlernen können.
Paul von Dyk muss beim Kennenlernen auch gleich die Keule auspacken, als ihn Mark Spoon bei ihrer ersten Begegnung einfach vom DJ-Pult wegschieben will, weil er jetzt dran ist. Paul hält dagegen und sprengt die Mark Spoon-Schutzmauer. Danach werden sie Freunde. Anne, wie würdest du diese innere Zerrissenheit von Markus deuten?
In gewisser Weise finde ich das eigentlich nicht schlecht, vor allen Dingen in der künstlerischen Szene oder generell in der Öffentlichkeit, dass man sein Privatleben eigentlich so ein bisschen raushält und schützt. Er natürlich in dem Sinne seine Empfindsamkeit und dass man natürlich da die DJ-Kollegen wegstößt, ist schwierig. Aber es ist ja nochmal gut gegangen und sie sind Freunde geworden.
Das stimmt auf jeden Fall. Na, man sagt ja auch, dass die Beziehungsmuster, die man so hat, durch seine Eltern häufig weitergegeben werden. Die Frage ist es auch bei Markus so? Na, zumindest war die Beziehung zu den Eltern wechselhaft. In den 90ern hat Markus nur noch wenig Kontakt zu seinen Eltern. Meistens bleibt es bei Telefonaten. Aber im Jahr 2000 wird sein Vater schwer krank.
Meine Frau hat dann versucht, Kontakt zu kriegen. Ich habe das dann selbst auch nicht mehr so mitgekriegt, weil ich hatte Leberzirrhose und war dann teilweise in Delirium und habe dann geistig das gar nicht mehr so alles mitgekriegt. Und da war er 2000 nochmal bei uns zu Weihnachten am zweiten Feiertag nochmal da und hat uns beide sehr, sehr gefreut, dass wir ihn wieder gesehen haben. Das war das letzte Mal, wo ich Markus gesehen habe.
Auf das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern sind wir ja schon in Folge 2 eingegangen. Von seinem problematischen Alkohol- und Drogenkonsum bekommen sie nichts mit. aber natürlich die Leute um ihn rum. Zum Beispiel sein Bandkollege Rolf Elmer, a.k.a. Cem Elmar.
Also der Markus, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, der hatte ein großes Alkoholproblem. Es gab nur einmal, wo er gesagt hat, Rolf, ich bin Alkoholiker. Und später habe ich dann auch ihn irgendwann mal darauf hingewiesen, dass er doch mal ein bisschen aufpassen sollte jetzt. Es wäre jetzt ein bisschen viel. Und dann hat er mich angebrüllt, hat gesagt, ich soll, was glaubst du eigentlich? Glaubst du, ich bin Alkoholiker oder was? Halt du mal deinen Mund, kümmere du dich um deinen eigenen Scheiß. Also halt so dieses typische Verdrängen, was man eigentlich auch so kennt von Leuten, die einfach eine gewisse Abhängigkeit haben. Das ist sehr traurig, aber das ist ja leider so.
Max Buhn macht mehrere Alkoholentzüge ohne nachhaltigen Erfolg. Ein weiteres großes Problem, Kokain.
Ja, Markus hat wirklich viel genommen und war auch, ja, war kokainabhängig. Also das kann ich ja hier so sagen. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ja.
Sein bester Freund Matthias Martinsson bringt es auf den Punkt.
Das Rad hat sich schneller gedreht, ja, und vorher war er wirklich, hat er nicht getrunken. Und dann später war er wirklich in der Endphase multitoxisch unterwegs und die Belastung für seinen Körper war ja klar. Also da kann man nur sagen, hat die Kerze an beiden Enden gebrannt. Ja, und der hat also nichts liegen lassen und hat wirklich Vollgas gegeben. Ja, und hat da überhaupt nicht auf seine Gesundheit geachtet. Aber natürlich haben wir versucht, da Einfluss zu nehmen, nur der war dann irgendwann auch nicht mehr einzufangen.
Seine Freunde kommen immer weniger an Markus ran.
Ja, der hat sich während der Woche und auch alleine weggebügelt,
sagt Michi Beck von den Fantastischen Vier.
Irgendwie zu Hause und alle haben ihm gesagt, ey, hör doch mal auf und geh ins Bett und komm mal klar. Und ich verstehe dich überhaupt nicht am Telefon, ruf mal an, wenn du wieder nüchtern bist und so. In der Anfangszeit, als ich ihn kennengelernt habe, da war man ja selber so ein Hautruf. Ne? Da denkst du auch nicht dran. Und dann hast du aber schon gemerkt, in den 2000ern wurden halt die Treffen auch weniger. Und wenn, dann haben sie sich auch komisch angefühlt. Und dann auch hier in Berlin, da haben wir dann beide in Berlin gewohnt, abends zum Essen getroffen. Und dann war es eher schon so ein, da gab es oft Krisengespräche, na klar.
Markus merkt lange Zeit nicht, wie sehr er sich mit seinem Verhalten schadet. Gesundheitlich und finanziell.
Als wir dann nochmal auf den Gig da in Düsseldorf, Köln gefahren sind, wo es ein paar hundert Euro gab, der hat gemerkt, der hätte das alles anders angehen müssen. Wenn du eine starke Frau an deiner Seite gehabt hättest, die dich auch mal runterholt, ey, du bist der Markus Löffel aus Sossenheim und nicht irgendwie jetzt gerade der Max Buhn, der Ride in the Night einen Welthit gemacht hat. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen haushalten.
Markus' Verhalten und sein Lebensstil haben Konsequenzen. Dass er trotz seines heftigen Absturzes dann doch noch das große Glück findet, davon erzählen wir euch in der nächsten Folge.
Alles wird gut, oder?
Ja, sieht erstmal nicht danach aus, ne?
Wir haben Markus kennengelernt als Charmeur, als Teddybär, als Narzisst, als Draufgänger. Wir haben seine Frauengeschichten durchlaufen, den Konsum und den Verfall. Das war die vierte Folge von Rest in Excess. Das kurze Leben der Techno-Legende Max Buhn.
Er kriegt sie alle, Markus und die Frauen.
Wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat und ihr uns natürlich treu bleibt.
Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Podcasts habt, dann hört doch mal rein in Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiz. Die Hosts Jennifer Weiss und Markus Kafka sezieren die größten Konflikte im Musikgeschäft. Dort erfahrt ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Rapperin Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben. Sie können richtig gut austeilen. In dem Podcast geht es um Eifersucht, viel Geld, große Gefühle und noch größere Egos. Und manchmal sogar um Leben und Tod. Fuck You Very, Very Much, die größten Beefs im Musikbiz, gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genau wie Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Max Buhn.